Aber wenn so eine Situation von außen als Reiz zu einem Stress für uns wird, dann scheint es einige Voraussetzungen auch vorzulegen. Und eine davon bei solchen Voraussetzungen wäre Vorerkrankung. Und Sie haben ja auch, nicht wahr, in der Fragestunde das erwähnt, wenn irgendwann eine Infektion in dem Atemweg zum Beispiel vorgekommen ist und eine gewisse Schwäche ist zurückgeblieben, dann ist es durchaus möglich, dass dieser Betreffende unter bestimmten Stress wieder in dem Atemweg oder Atemwege gewisse Schwächen erlebt und das mit emotional verlagert, so dass dann diese Kombination zwischen der emotionalen Erlebnis und körperlichen, vegetativen Reaktion zu einem Zusammenhang gebracht wird, der sich immer in der Kombination wiederholt, später unter dem Stress. Das ist möglich. Oder auch frühere Funktionsstörung, wie der Alfred Adler damals festgestellt hat, mit meinetwegen Bettnässen und späteren Blasenfunktionsstörungen. Ob allerdings seine Theorie sich gehalten hat, das ist eine andere Frage. Aber der Ansatz, dass er gewisse frühere Funktionsstörung mit den späteren psychosomatischen Erkrankungen verbunden hat, dieser Ansatz ist heute noch wieder neu aufgegriffen worden. Oder genetische Verwundbarkeit, dass es von Anfang an biologisch eine gewisse Schwäche mitgeboren worden ist, dann ist es möglich, dass der Stress gerade an der Stelle sich am ehesten bemerkbar macht und dann dort die Störung entstehen kann. Aber diese emotionale und vegetative Funktionsstörungen, ob sie tatsächlich zur psychosomatischen Erkrankung führen, das hängt von in einigen Faktoren auch ab. Der erste Faktor ist Umfang der emotionalen und vegetativen Reaktionen bei einer Stresssituation. Es ist durchaus möglich, wie wir vorhin auch von Ihnen gehört haben, dass bei einer Konfrontation mit dem schwierigen Ereignis und Lebenssituationen, über Angst oder Wut als Emotion in erster Linie auftritt und das gleichmäßig, mehr oder weniger gleichmäßig, also in Herz, starken Herzpumpen oder Tachykardie oder schnellen Atmen, Schweißausbrüche, Muskelverkrampfungen, Zittern oder Gesichtsblässe oder Rötung sich zeigt. Aber es ist auch möglich, dass der Betreffende nur auf eine Herzfunktionsveränderung aufmerksam wird und mit dem Schweißausbruch und Gesichtsblässe oder andere Veränderungen, vegetative Veränderungen, einfach ignoriert. Interessanterweise, wenn solche körperliche Veränderung oder emotionale Veränderung sich wiederholen in relativ kurzen Abständen, dann ergibt sich eine Toleranz, so dass wir nicht so stark solche körperliche Veränderungen selbst erleben, auch nicht bemerken. Aber wenn dieser Betreffende seine Aufmerksamkeit so spontan auf die Herztätigkeit schenkt, dann ist es möglich, dass diese Herztätigkeit selbst sich sehr störend fortsetzt, während die andere normale vegetative Veränderungen ja Toleranz erfahren und derjenige merkt nicht mehr so viel. So eine Grundlage kann durchaus für diese Menschen später psychosomatische Störungen im Herzbereich sich bemerkbar machen. Nun, wenn wir so sprechen, dann sprechen wir bereits von der Lerntheorie. Und Lerntheorie ist kombiniert mit der Konditionierung. Und sehr wahrscheinlich haben Sie alle von dieser Konditionierung nach Pavlov schon gelernt. Und vielleicht ist es überflüssig, aber möchte ich trotzdem sein Experiment hier wiederholen. Er war Physiologe und er war interessiert, wie unsere Verdauungsorgane also funktionieren. So hat er also Hunde als Experimenttiere gehalten. Und diese Hunde wurden regelmäßig von dem Wärter auch gefüttert. Und dabei hat dieser Wärter viele Schlüssel, also in seinem Schlüsselbund gehabt. Und mit dem Futter kam er zu seinen Tieren. Aber jedes Mal, wenn er kam, dann rasselte der Schlüssel oder Schlüsselbund, was ja ganz normal ist, nicht? Und mit diesem Rasseln und Futter war kombiniert von dem Hund. Und jedes Mal, wenn dieser Hund diesen Rasseln von Schlüsseln gehört hatte, dann triefen die Speichel aus dem Mund. Ja, solche Situation ist ja ganz bekannt, nicht? Für uns allen bekannt. Irgendwo haben wir also gesehen. Und da ist die Genialität von Pavlov. Und er hat angefangen zu fragen. Das ist aber interessant. Eigentlich ist es im Körper eingebaut, wenn der Hund Futter in den Mund führt, dann muss der Speichel herauskommen, um diese Speise zu verdauen. Und dafür ist diese Reaktion, körperliche Reaktion, also eingebaut und ganz normal. Aber dieser Hund schießt schon Speichel in den Mund hinein, während kein Futter in dem Mund ist. Nur dieses Rasseln, was eigentlich mit dem Futter überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein neutraler Reiz, löst aber diese körperliche, physiologische Reaktion aus. Das ist also auch eine vegetative Reaktion. Von dem vegetativen Nervensystem ist diese Reaktion vom Speichelausfluss gesteuert. So hat er angefangen, eine ganze Reihe Untersuchungen durchzuführen. Zuerst muss es hier ein unbedingter Reiz vorhanden sein, der eine unbedingte Reaktion auslöst. Stimulus, also Reiz ist Stimulus. So US und UR oder unkonditionierter Stimulus und unkonditionierte Reaktion. Unkonditioniert bedeutet ganz körpereigene, natürliche. Das ist eine natürliche Verbindung zwischen dem Stimulus und der Reaktion. Aber wenn fast gleichzeitig hier eine, also es wird also konditionierter Stimulus, das CS wird genannt, das heißt ursprünglich ein neutraler Reiz, gleichzeitig mit dem unbedingten Stimulus, dem Tier mitgeliefert werden, dann das löst auch diese unbedingte Reaktion oder unkonditionierte Reaktion aus. Nach Wiederholung dieser Vorgang kann später nur diese ursprünglich neutrale Reiz dieselbe Reaktion aus, die aber in diesem Fall als konditionierte Reaktion genannt wird. Ich gehe noch einmal auf die Beobachtung von Pavlov zurück. Wenn einem Hund dieses Rasseln von Schlüssel einfach vorgespielt wird, dann kommt kein Speichelfluss im Mund des Hundes. Sie können 100-mal versuchen, aber Hund guckt sie gar nicht an und Speichel kommt überhaupt nicht heraus. Aber jedes Mal, wenn Futter vor dem Hund gestellt wird, dann kommt der Speichelfluss automatisch. Also 100-mal kommt es genauso. Ja. Ja. Jetzt kombinieren Sie diesen Futter und Rasseln von Schlüssel. Dann zunächst reagiert der Hund auf das Futter mit dem Speichelfluss. Und nach einigen Wiederholungen reagiert der Hund nur auf den Rasseln mit Speichelfluss. Und diese Konditionierung, dieser Lehrprozess, Lernprozess wird klassische Konditionierung genannt. Die klassische Konditionierung macht sich überall bemerkbar, ohne dass wir es bewusst erleben. Ein typisches Beispiel ist Überdosis von Heroin und damit verbundener Tod eines Süchtigen. Und diese Überdosis, also Heroinüberdosis, geschieht nicht unbedingt, weil dieser Süchtige mehr Heroin spritzt als sonst, sondern wenn er an einem anderen Platz, als wo er sonst gewöhnt ist, Heroin zu spritzen, Heroin spritzt. Nur Platz- oder Ortwechsel. Es ist interessant, nicht wahr, dass solche Leute in einer bestimmten Umgebung sonst so selbst Heroin injizieren. Aber hin und wieder gehen sie irgendwo anders, zu einem Freund oder Freundin oder wer auch immer. Und der ganze Körper hat sich an den neutralen Reiz seiner Umgebung gewöhnt, sodass eine Toleranz hier gestiegen ist gegenüber nicht nur Heroin, sondern neutralen Reiz nämlich seine unmittelbare räumliche Umgebung oder gewisse Gegenstände und wie es alles zusammengesetzt ist. An dieser Umgebung gewöhnt sich unser Körper bzw. unser Eindruck. Und da steigt die Toleranz. Und wenn plötzlich dieser Mensch in einer anderen Umgebung die gleiche Dosis Heroin spritzt, dann kann es für ihn eine Überdosierung sein, weil die Toleranz in einer anderen Umgebung nicht vorhanden ist. Und Sie werden sich wundern, wenn Sie das hören. Das muss ein Missverständnis sein oder irgendwas Zufälliges muss wohl bei diesem Süchtigen passiert sein. Es gab sehr interessante wieder Tierexperimente. Sie haben genau dasselbe mit den Mäusen also praktiziert. Zunächst mal haben sie bestimmte Anzahl von Maus in einer Umgebung mit solchen Drogen süchtig gemacht, bis die Toleranz gegenüber dieser Substanz sich bemerkbar machte oder ganz genau zu beobachten war. Dann haben sie diese Mäuse in eine andere, Kasten mit Umgebung umtransportiert. Und dort haben sie die gleiche Dosis von Drogen diesen Mäusen gespritzt. Dann starben alle Mäuse. Sie haben verschiedene Verstufungen vorgenommen, dass gewisse Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Umgebung da war, und dort haben sie auch denselben Vorgang praktiziert. Dann starben nur bestimmte Prozentsatz von Mäuse an Überdosierung. Und wenn diese Umgebung nicht verändert wird, überlebten die gleiche Anzahl von Mäusen dieselbe Dosierung. Es ist unwahrscheinlich interessant. Und zu wie viel solchen neutralen Reize wir tagtäglich ausgesetzt sind und wir damit leben, das ist erstaunlich. Aber unter Umständen können solche neutrale Reize auch die konditionierte Reflexe oder Reaktionen auslösen. Ein anderes Beispiel. Sie sind mit Ihrem Freund oder mit Ihrer Freundin zu einem sehr schönen Restaurant ausgegangen. Und wunderbare Musik war im Hintergrund. Ein sehr romantischer Abend, nicht wahr? Unvergesslich. So schön. Und Sie haben ein bestimmtes Gericht bestellt. Und es hat ihnen unwahrscheinlich gut geschmeckt. Ja, es ist möglich, dass diese Freundschaft inzwischen auseinandergegangen ist. Aber 10 Jahre später, ganz unvermittelt, hören sie dieselbe Musik wie damals. Dann tauchen in ihnen Erinnerungen auf. Ich war auf einmal. Sogar erinnern sie sich ganz genau, was für Gerichte sie bestellt haben und wie es ihnen geschmeckt hat. Diese Musik ist eigentlich ein neutraler Reiz. Aber diese Musik war verbunden mit dem ganzen Ereignis, schließlich mit dem Essen. Und jetzt später, 10 Jahre später, vielleicht sogar auch 20 Jahre später, ist immer noch diese Kombination zwischen dem neutralen Reiz und dem Essen, also eigentlichen, immer noch da. Jetzt übersetzen wir das auf die psychosomatische Zusammenhänge und psychosomatische Erkrankung. Stellen Sie sich ein Ehepaar vor, das unglücklicherweise miteinander nicht so gut umgehen. Und der Mann ist sehr ungeduldig und ungehalten manches Mal. Und wenn er mit sich selber nicht zufrieden ist, dann findet er ein Opfer in seiner Frau. Und er lässt all seine Unmut hemmungslos auf seine Frau los. Es kann auch umgekehrt sein, aber ich will dieses Beispiel weiter fortsetzen. Jedes Mal, wenn Ihr Mann so wütend wird und mit harschen Worten seine Frau fertig macht, dann bekommt sie so ein Herzklopfen und ja, Schweißausbrüche und all diese Reaktionen, die mittlerweile uns bekannt geworden sind. Und es wiederholt sich. Dann allmählich, bekommt sie Wut. Nicht nur auf ihren Mann, der sich so unmöglich benimmt, sondern auf sein Auto. Wenn sie sein Auto sieht, dann steigt in ihr eine Wut auf. Nicht nur Auto, sondern seine Firma. Wenn sie irgendwo in der Zeitung so eine Reklame von seiner Firma sieht, dann taucht in ihr eine Wut auf. Und ihr Herz fängt an zu rasen und kräftig zu pumpen. So generalisiert sich der Reiz, um ihr Herzklopfen auszulösen. Ursprünglich neutrale Reize können durchaus dieselben vegetativen Reaktionen auslösen. Das ist klassische Konditionierung. Aber es gibt eine andere Art von Konditionierung. Das ist unkonditionierter Stimulus löst unkonditionierte Reaktion aus. Das wissen wir jetzt. Aber wenn diese Reaktion irgendeiner Weise belohnt wird, dann wird diese Reaktion zum Stimulus, dieses Mal konditionierter Stimulus, um konditionierte Reaktion auszulösen. Das heißt, das geht wie ein Kreislauf. Wieder mit einem Beispiel will ich Ihnen erklären. Wieder stellen Sie sich in dieses Ehepaar vor. Und Ihr Mann ist sehr ungeduldig, ungehalten und schreit seine Frau an. Und seine Frau ist so eingeschüchtert und beinahe bricht sie zusammen, wobei sie sämtliche vegetative Reaktionen, die wir schon beschrieben haben, also erlebt. Aber unter anderem, weil das Herz so plötzlich und so kräftig anfängt zu pumpen und schnell zu pumpen, dann tut es weh hier in diesem Bereich, im linken Brustkorb, und unter Umständen strahlende Schmerzen in den Arm aus, linken Arm aus. Und sie macht es so, nicht wahr? Weil es schmerzt. Oh, es tut weh. Dann erschrickt der Mann. Also seine Frau hat einen Herzinfarkt, zumindest also Angina pectoris bekommen. Und plötzlich hört er auf zu schreien und nicht wahr? Betuttelte er sie und, oh, mein Liebes, es tut mir leid, dass so etwas passiert ist. Und er greift sofort in den Telefon und ruft seinen Hausarzt an. Und sein Hausarzt ist also zufällig frei und ist also geeilt, angekommen. Ja, das ist eine ungeheure emotionale Erfahrung für diese Frau. Der Mann ist plötzlich so liebevoll und freundlich, besorgt, und der Arzt kommt auch angelaufen und macht alles Mögliche, nicht wahr, diesen EKG und das, wer weiß. Und plötzlich steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich überziehe dieses Beispiel. Und da hat sie den Krankheitsgewinn hier erlebt. Wenn ich krank werde, dann werde ich Prinzess oder Prinzessin. Oder wie Prinzessin behandelt. Das ist eine Belohnung für sie. Einige Wochen sind vergangen und ihr Mann hat total vergessen, was da passiert ist. Und er wird wieder ungehalten und schreit seine Frau wieder an. Und die Reaktion seiner Frau ist wieder dasselbe. Ja, dann wird er wieder daran erinnert. Nein, so etwas darf nicht wieder vorkommen. Und er ist besorgt und macht alles Mögliche für seine Frau, um sie wieder zur Ruhe zu bringen. Wenn so ein Vorgang sich einige Male wiederholt, dann merkt sie nicht mehr, wie Schweißausbruch oder Muskelverkrampfung, Zittern oder schnelles Atmen aufkommt. In diesem Bereich ist eine Toleranz zustande gekommen, aber nicht im Herz. Das wird sehr wahrscheinlich noch schlimmer, noch dramatischer. Wenn der Umfang solcher vegetativen Reaktion und Häufigkeit und Intensität und Dauer, diese vier Faktoren, stark genug sind, dann kann später auch wieder neutraler Reiz, nicht unbedingt ihr Mann, sondern irgendjemand, der sie an ihren Mann erinnert, oder irgendeine schwierige, konfliktgeladene Situation sie durchleben muss. Oder Platz, Farbe, Geruch, der mit ihrem Mann so in Verbindung gebracht werden kann, da ist, reagiert sie mit diesen vegetativen Reaktionen. Das ist klassische Konditionierung plus operante Konditionierung. So wird es genannt. Diese Konditionierung der vegetativen Reaktion wird zur Grundlage der funktionellen Störung des oder der verschiedenen Organe. Sie sehen hier Funktionsstörungen der Zielorgane. Aber wenn solche Funktionsstörung der Zielorgane da ist, dann erhöht sich die Aufmerksamkeit darauf. Ich will nicht wieder so etwas erleben. Was soll ich denn machen, wenn wieder so ein Herzschmerz oder Herzschmerzen auftauchen? Und diese überhöhte Aufmerksamkeit wird auch dann ein Reiz für diese Menschen und bei geringer psychologischer Anlass, dann schließt sich dieser Kreis. Und wenn dieser Kreis sich fortsetzt, wie wir mit der Hypertonie in diesem Morgen gehört haben, entsteht präpathologische Veränderung in den Zielorganen. Und wenn es sich fortsetzt über lange Dauer, kann auch eine organische Veränderung im Körper entstehen. Wie psychosomatische Erkrankungen entstehen, werden durch diese Lerntheorie oder Konditionierungstheorie heute zum großen Teil verstanden. Aber es ist sicherlich nicht nur diese Konditionierung, die eine Rolle spielt für die Entstehung der psychosomatischen Erkrankung. Ja, sondern auch, wie wir heute Morgen kennengelernt haben, diese Verbindung zwischen dem limbischen System, Hypothalamus, Hypophyse und vegetatives System und Organsystem, wo nicht unbedingt solche spezifische Veränderungen in Organen erwartet wird, sondern generelle Belastung, also Stress auf die Organe zukommen. Und diese Idee wird General Adaptation Syndrome genannt. GAS, so allgemeine Adaptationssyndrom. Dabei spielen solche Hormone eine Rolle. Es ist noch nicht ganz bekannt bis zum Schluss. Aber diese Ausschüttung von Adrenalin und auch Glucocorticoide vor allem, sie haben einen Einfluss auf Immunsystem. Und das Immunsystem wird schwächer, wenn man ständig unter dem Stress lebt. Und wenn das Immunsystem schwächer wird, reagiert unser Körper auch dementsprechend kränklicher. Nicht nur gegen die Infektionskrankheiten, sondern auch der Prozess der Wundheilung wird auch schlechter und die Beseitigung der Krebszellen, das wird auch schwächer, sodass ja einige Forscher davon ausgehen, dass sogar auch Krebs zur psychosomatischen Erkrankung zählt. Es gibt hier Meinungsverschiedenheiten. Aber dieser Gedanke ist nicht ganz abwegig. Es ist schon denkbar, dass die Verbindung zwischen seelischem Stress und körperlichem Stress über dieses System, limbischen System, Hypothalamus, Hypophyse und anderen Nebennieren, Rinde und Mark, diese Verbindung in der Tat organische Erkrankung erzeugen kann. Nun, dann ist die Therapie. Was für Therapie ist hier anzubieten? Die traditionelle Vorstellung, dass die psychosomatische Erkrankung in erster Linie durch die Psychotherapie behandelt werden muss. Ja, diese Vorstellung ist allmählich zurückgelassen worden. Psychotherapie im Sinne der Erleichterung der sozialen Umständen oder psychosozialen Umständen, das ist akzeptiert. aber nicht, dass eine psychoanalytische Vorgehensweise hier unbedingt sein muss, um diese psychosomatische Erkrankungen zur Heilung zu bringen. Die ist zurückgelassen worden. Stattdessen viel intensiver somatische Behandlung ist empfohlen und auch praktiziert. Zum Beispiel bei Magen- und Zwölffingergeschwür. Wir machen wenig Psychotherapie, um diesem kranken Menschen zu helfen. Es sei denn, mit diesem Magengeschwür verbunden, in seinem sozialen Feld oder auch in der Familie, sind viele Konflikte entstanden, was wiederum diese Magengeschwüre verstärkt. Dann soll man dementsprechende Familientherapie oder auch Psychotherapie vornehmen. Aber man gibt so Histamin-Antagonisten, damit die Magensäure zur Ausschüttung gehemmt wird. Und auch, ich bin gerade kein Spezialist hier für die Magengeschwürbehandlung, deshalb weiß ich nicht, welches Antibiotikum man jetzt einsetzt, um die Bakterien unter Kontrolle zu bringen, die Magengeschwüre offensichtlich erzeugen oder auslösen. Das ist eine unwahrscheinlich überraschende Entdeckung, dass Magengeschwüre quasi eine Infektionskrankheit darstellt, als Folge dieser Infektionskrankheit macht sich die Magenschleimhaut so verwundbar. Und dann kommt Magensäure da hinein und da entsteht Magengeschwür. Das ist ein Beispiel und es ist auch durchaus möglich für die Behandlung des Ulkus, der Colitis ulcerosa, auch eine zusätzliche, also auslösende Bedingung ganz überraschend festgestellt werden kann. Und man dann nicht nur mit Kortikoide diese Entzündung hemmt, um diese Geschwüre abzugrenzen oder einzugrenzen, sondern etwas mehr man dagegen und ursächlicher arbeiten kann. Auch Gelenkrheumatismus. Das wurde auch traditionell als psychosomatische Krankheit angesehen. Und auch hier ist es denkbar, dass noch mehr somatische Behandlung gezielt eingesetzt wird, um diese Schübe einzudämpfen. Aber trotzdem ist es wichtig, um die Verstärkung dieses, wenn ich also Teufelskreis nennen darf, nicht mal zu verhindern, dass die Patienten über solche Zusammenhänge aufgeklärt werden. Und manche, die diese psychosomatische Störungen bekommen haben, werden sich in einer solchen Aufklärung wiederfinden. Ich habe einige Beispiele hier genannt. So konfliktreiche Ehebeziehung, bei der ein Teil seine Gefühle so hemmungslos auf einen ablässt und der andere verdrängt eigene Gefühle, so dass hier ein großes Gefälle zwischen den beiden Menschen entsteht in Bezug auf die Emotionen und auch vegetative Reaktionen. Und wenn man sich darin wiederfindet, dann kann man sicherlich an einer solchen Beziehung bewusst arbeiten. Darüber hinaus, dass eine hypochondrische Selbstbeobachtung bei Patienten unterbrochen wird. Es gibt natürliche. Und solange so ein Zusammenhang zwischen dem Auslöser und dieser Reaktion einem bewusst ist und bewusst gemacht werden kann, hat man besser seine Lebenssituation im Griff. Problem wird es, wenn dieser Zusammenhang verloren geht und dass man nicht mehr den auslösenden Faktor kennt und weiß, während nur diese vegetative Störungen oder sogar auch Erkrankungen des vegetativen Systems oder Organsystems im Vordergrund steht, dann ist es hilfreich, diesen Menschen so einen natürlichen Zusammenhang zwischen der Emotionen und vegetativen, also körperlichen Reaktionen beizubringen, klarzumachen. Aber es gibt solche psychosomatische Erkrankungen, die vom Menschen erlebt werden, die traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit gehabt haben. Und eine der Charakteristika traumatischen Erlebnisse ist eine Amnesie, also Gedächtnisschwund, wenn man so übersetzen will, oder Gedächtnislücken, Erinnerungslücken. Traumatische Erlebnisse können sehr schwer, ganz ausführlich wieder erinnert werden. Und bei diesen Menschen bleibt dann eine Dissoziation zurück zwischen dem traumatischen Erlebnis und psychischen und somatischen Symptomen. Und sogenannte Konversionsreaktion war auch einer von diesen Dissoziationserlebnis. Konversion. Ich habe Ihnen erklärt, nicht? Heute Morgen, was das ist. Ja. Und ich habe in einem Erlebnisbericht gelesen von einem amerikanischen Marinesoldat, der im Zweiten Weltkrieg im Nordsee seinen Kriegsdienst geleistete. Und nach dem Krieg ging er wieder zum zivilen Leben zurück. Aber einige Jahre später fing er an, ein sehr komisches Gefühl ab Nabel hier in unteren Extremitäten zu bekommen. Ganz komisches, prickelndes, kaltes Gefühl. So ein Kältegefühl, das er sehr schwer ertragen konnte. Er ging zu einem Arzt, der aber gar keine pathologischen Befunde erheben konnte. So wanderte er von einem Arzt zum anderen, bis er schließlich zu einem Psychotherapeuten geschickt wurde. Und der Psychotherapeut hat angefangen, mit ihm seine Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Es gab nichts Besonderes in seiner Lebensgeschichte. Aber es war ein Kriegserlebnis. Und so fing er an, von seinem Kriegserlebnis zu sprechen. Sein Schiff wurde von einem Torpedo getroffen und das Schiff fing an zu sinken. Bis das Rettungsschiff kam, mussten alle verfügbaren Marinesoldaten das Wasser aus dem Schiff ausschöpfen. Und dann kam er auf diesen Zusammenhang. Er stand unter Wasser bis dahin, im kalten Nordseewasser, um sich zu retten. Er hat gar keine große Aufmerksamkeit darauf geschenkt, damals. Aber jetzt, in dieser Therapie, wurde dieser Zusammenhang hergestellt. So wurde ein traumatisches Erlebnis zu einer kompletten Geschichte für ihn. Und bei dieser Konversionsreaktion konnte er diese Beschwerden verlieren. Nun, aber wenn Ähnliches geschehen in dem Organ passiert wäre, nach einem traumatischen Erlebnis, zum Beispiel Hypertonie. Hypertonie kann sich als Ergebnis von einem traumatischen Erlebnis, indem man so schreit und in einem solchen Zustand gerät, bemerkbar machen. Seitdem kann diese Hypertonie bestehen bleiben. Außerdem ist einer, der so ein traumatisches Erlebnis hatte, ist sehr ängstlich. Ein solcher Mensch lebt ständig auf der Lauer, ob da wieder so ein Trauma passieren würde. Und diese erhöhte Konzentration erhält auch Hypertonie, weil Adrenalinausschüttung fortwährend erfolgt. Dann kann dieser Dauerzustand mit der Hypertonie irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Organstörung, organische Veränderung ergeben, sodass dann hier zusätzlich psychosomatische Erkrankung ergibt. So einen Zusammenhang zu kennen, ist sicherlich hilfreich für den betroffenen Patienten. Das Zweite ist, es ist nicht immer leicht, diesen Krankenanteil vollständig zur Heilung zu bringen. Ganz realistisch spreche ich von den psychosomatischen Krankheiten. Aber wenn man das ist aber allgemeine Vorstellung. Gesund zu werden bedeutet, dass der kranke Anteil zuerst mal geheilt wird. Dann ist man wieder gesund und normal. Aber psychosomatische Erkrankungen sind normalerweise chronische Erkrankungen. Und wenn man nur darauf konzentriert ist, diese schwache Stelle zur Heilung zu bringen und in Ordnung zu bringen, dann ist man sehr entmutigt, weil dieser Zustand sehr, sehr lange anhalten kann. Aber auch dort gibt es gewisse gesunde Anteile. Und diese gesunden Anteile müssen gefördert werden. Und dieser Blickwechsel von diesen Schwachstellen zu der gesunde Stelle, die verstärkt werden soll, scheint auch für die Patienten wichtig zu sein. Man weiß zum Beispiel bei chronischen Arthrosen, dass die Gelenke deformiert werden und zum Beispiel die Hand nicht mehr so richtig gebraucht werden können. Wenn man aber davon ausgeht, wenn du deine Hand strapazierst, dann entzündet sich wieder und dann verlierst du die ganze Funktion deiner Hand. Und man tut gar nichts. Aber das ist nicht richtig. Man kann gewisse Stütze auch orthopädisch herstellen, dass damit die Hand mit gesundem Anteil noch weiter gebraucht wird, sodass keine zusätzliche Atrophie entstehen muss. Das ist so ein Beispiel. Gesunde Anteile fördern und stärken, anstatt darauf konzentriert zu sein, die kranke Stellen gänzlich beheben zu wollen. Nun, damit verbunden ist auch, dass der psychosomatisch Erkrankte Selbstvertrauen meistens verloren haben. Sie wagen gar nicht mehr, zu verschiedenen Aktivitäten oder auch zu gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Selbstvertrauen, das gesunde Selbstvertrauen ist meistens verloren gegangen. Daher ist es wichtig, hier psychotherapeutisch dieses Vertrauen wieder zurück zu gewinnen. Und eine solche Lebensweise neu zu erlernen, dass der Bewegungsradius sich wieder erweitert, während meistens dieser Bewegungsradius sehr geschrumpft war. Da gibt es also verschiedene individuelle Ideen und auch Techniken, die man einsetzen kann, um so ein Selbstvertrauen zu verstärken. Und dann insgesamt eine Veränderung der Lebensweise so zurückzugewinnen oder dazu zu kommen, dass nicht mehr das ganze Leben so von der psychosomatischen Erkrankung bestimmt wird, sondern auch mit dieser Symptomen sinnvoller leben kann und auch, dass man so eine Lebensweise neu erlernt. So, das sind die Gedanken, die ich in Verbindung mit den psychosomatischen Erkrankungen habe und mit Ihnen hier besprechen wollte. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte schön. Nun, es gibt natürlich solche psychosomatische Störungen oder Erkrankungen, die auch geheilt werden können. Nicht? Je nachdem, wie diese Intensität und also Schwergrad gewesen ist. Aber in vielen Fällen sind diese Erkrankungen chronisch. Und ein Klinikaufenthalt kann natürlich hilfreich sein, wenn ein akuter Schub oder große Schwierigkeiten mit den organischen Störungen auftreten, dann sollte dieser akute Zustand durch einen Klinikaufenthalt gestoppt werden. Und unter Umständen da kann solche Grundlage in dem Klinikaufenthalt gelegt werden, mit der dieser Patient später ambulant eine Behandlung weiter fortsetzt. Aber die Behandlung wird psychosomatische Behandlung sein. Nicht nur Psychotherapie, sondern körperliche Behandlung wird notwendig sein. Nicht? Entweder die Schmerzen oder Entzündung zu lindern oder im Fall einer Geschwür, Magengeschwür, Magensäurenausschüttung zu hemmen. Aber wir wissen, dass solche Reaktionen durch die seelische Stress oder auch körperliche Stresssituation wieder neu aufbrechen kann. So dass man lebensweise mit dem Patienten auch in der Ambulanz bespricht, dass unnötiger Stress vermieden werden kann. Nicht? Und für diese Menschen erträgliche Lebensweise neu erlernt werden muss. Kein Stress, aber kein Nichtstun, das wäre auch keine Hilfe, weil dann Frustration dadurch sich verstärkt und wieder der Teufelskreis damit anfangen kann. Ja, ist die Frage so beantwortet? Bitte schön.
Ich habe eine Frage, wie Sie in das Gefühl aus Psyche, Emotionen und limbisches System, wo Sie die Seele einordnen würden. Also für mich ist Seelendefinition, dass da die Gefühle, das Wollen und das Denken beinhaltet wird. Und ich glaube, dass auch wenn es auch, also ich persönlich denke, dass auch wenn das limbische System defekt wäre, dass der Mensch trotzdem denken, fühlen und wollen könnte, auch wenn er das vielleicht nicht mehr ausdrücken könnte. Also dass er trotzdem noch was wahrnehmen und empfinden würde. Das war meine Frage, wie Sie das persönlich irgendwo da dann logisch zusammenbringen. Also für mich ist das dann irgendwie manchmal schwierig, das dann auf der irgendwo so zu verknüpfen, dass das zusammenpasst.
Ja, wo liegt die Seele, ist die Frage. Ist das nicht? Ungefähr, nicht? Ja, wissen Sie, es sind zwei verschiedene Ebenen hier. Diese Einteilung von Geist, Seele und Leib. Das ist also philosophische und theologische Einteilung, nicht wahr? Und wenn wir so medizinisch unsere Körper und auch Geistesfunktionen einteilen wollen und emotionale Funktionen einteilen wollen, müssen wir einen anderen Begriff gebrauchen. Wie ein Übergang hier geschaffen werden kann, ist nicht ganz einfach, wenn man es sauber machen will. Nicht? Aber die Seele ist also zumindest, wenn wir von der Bibel, nicht wahr, die Seele also verstehen wollen. Die Seele empfindet, die Seele fühlt, nicht wahr? Die Seele nimmt auch wahr. Und die Seele denkt auch, nicht? So dass ein Innenleben von uns als Seele also beschrieben wird. Vor allem in der Bibel. Dann ist natürlich, ich war medizinisch gesprochen, nicht nur limbisches System, sondern auch unser Hirn, große Hirnrinde ist auch beteiligt. Und auch Stammhirnfunktionen sind auch beteiligt. Ich war. Und da ist also ein anderer Begriff als medizinischer Begriff. So dass eine Übertragung vom biblischen Begriff auf medizinischen Begriff nicht ohne weiteres so möglich ist. Nicht? Und wir müssen hier doch zwei verschiedene Ebenen oder Dimensionen akzeptieren. Bitte schön, es war irgendeine Frage? War das nicht? Oh, gut. Bitte schön.
Ich hätte auch noch mal Fragen zum limbischen System. was da tatsächlich, oder welcher Teil der Emotionen oder des Menschlichen da verarbeitet wird oder entsteht. Also wie weit ist das, wie weit kann man auch durch Medikamente auf das limbische System da Einfluss nehmen?
Was wir wissen, ja.
Depressiva, die funktionieren ja über Synapsen, aber ja, im ganzen Gehirn, nicht nur im limbischen System, denke ich. Oder wie ist das?
Ja, richtig. Das limbische System besteht aus Fasern und Synapsen zusammen, nicht? Und was wir überhaupt vom Gehirn wissen, ist nur ein Bruchteil von dem, was wir noch nicht wissen. Unwahrscheinliches Gebiet ist das. Und Ihre Frage ist gerechtfertigt. Und meine Antwort ist, wir wissen noch nicht viel. Wir wissen gewisse Teilfakten vom limbischen System. Und auch vom Zusammenhang der Stimmung und Gefühl. Und es ist etwas kompliziert, nicht nur etwas, sondern sehr kompliziert. Aber wissen Sie, in unserem Gehirn, vor allem in dem Vorderbereich des limbischen Systems, also Septum wird genannt, wo zwei Gehirnhemisphäre geteilt werden. Aber an der Stelle gibt es einige Kern oder Kerne, wo aus Dopamin oder dopaminergen Synapsen bestehen. Und in diesen Synapsen werden Dopamin freigesetzt und wahrgenommen. Oder also gebunden an Rezeptoren. Und diese Fasern, die Dopaminen also angenommen haben, gehen wieder in die Großhirnrinde weiter ausgestrahlt. Und diese Kerne sind Lustzentren genannt oder Belohnungszentren. Und damit unsere Stimmung einigermaßen also ausgeglichen ist, muss oder müssen diese sogenannten Belohnungszentren mit Dopamin ständig versorgt werden. Und sie werden auch als solche versorgt. Und wenn hier Dopaminausschüttung aufhört oder geringer wird, dann sind wir verstimmt. Aber solche Dopaminausschüttung hat mit vielen anderen Neurotransmittern auch zu tun. Sie stehen in komplizierten Zusammenhängen mit zum Beispiel Endorphinen auch und mit Serotonin auch, vor allem mit Noradrenalin auch. Und an verschiedenen Stationen beeinflussen andere Neurotransmitter damit, wie viel Dopamin ganz am Ende dieser komplizierten Verbindung ausgeschüttet werden soll, um unsere Stimmung zu bestimmen. Fröhlich, traurig oder lustlos oder begeistert und so weiter. Dieses Empfinden der Stimmung selbst wird offenbar in der Großhirnrinde wahrgenommen. Aber hier in diesem Bereich, an der vorne vom limbischen System, sind diese Zentren vorhanden. Aber damit diese Zentren so angeregt werden, müssen gesamte limbische Systeme in Betrieb genommen werden. Und wenn man zum Beispiel Opiate, also zu sich nimmt und eine Euphorie dabei entsteht, dann ist es so, dass Opiate nicht unmittelbar diesen Belohnungszentren anlegen, sondern ziemlich am Anfang dieser Relais von Neuronen. Und wenn hier Opiate dementsprechende Wirkung zeigt, was mit Endorphinen, also in Verbindung steht, wo normalerweise Endorphinen dieses Neuron reizen soll, reizt jetzt Opiate oder Heroin meinetwegen, und dann die folgenden Neuronen werden alle angeregt bis zu diesem septalen Gegend, wo Dopamin so frei auf einmal gesetzt werden. So entsteht die Euphorie. Kokain hingegen wirkt direkt so an dieser Stelle, wo Dopamin also massiv freigesetzt wird. Und Kokain hat die Wirkung, Dopamin, Noradrenalin, aber auch Serotonin aus diesem Endknöpfchen oder von den Vesikeln so stark zu entleeren, so dass nach kurzer Zeit diese Vesikeln leer werden. Und das ist der Effekt oder Nacheffekt von Kokain. Kokain wirkt nur ein paar Minuten, um so eine Euphorie zu erzeugen. Aber nachdem diese Euphorie vorübergegangen ist, wird man dermaßen depressiv, so depressiv, weil Serotonin entleert ist, Noradrenalin entleert ist und Dopamin entleert ist, bis es sich wieder allmählich zurückbildet, so dass die Stimmung einigermaßen normal wird. Aber es kann auch Monate dauern, manches Mal, bis eine normale Stimmung wiederhergestellt ist. Aber so lange warten Sie nicht. Wenn Sie dermaßen depressiv geworden sind und Erlebnis gehabt haben mit Kokain, konnten Sie unter Garantie Ihre Stimmung verbessern. Dann greifen Sie natürlich zu Kokain wieder. So entsteht hier eine Bindung und ein Teufelskreis des Suchtverhaltens. Aber soweit weiß man, dass unsere Stimmung über solchen verschiedenen Stationen hergestellt wird. Aber sehr wahrscheinlich ist es noch komplizierter. Das ist immer noch schemenhaft, was wir wissen, nicht? Aber zumindest wissen wir so viel, so dass durchaus medikamentöse Behandlung oder Vorgehensweise, das limbische System oder Funktionsstörung des limbischen Systems positiv beeinflussen kann oder auch negativ beeinflussen kann. So etwas ist es natürlich möglich. Aber wie gesagt, so ein Belohnungserlebnis wird ja normalerweise durch unsere Aktionen und unser Verhalten erworben, nicht? Und das ist kein Kurzschluss. Man muss sich dafür einsetzen, damit eine Belohnung uns gegeben wird. Aber nach dieser Herausforderung, uns Mühe zu geben, erlebt man die Belohnung als ganzheitliche Erfüllung, während eine solche Kurzschluss wie Drogenerlebnis keine ganzheitliche Erfüllung darstellt. Ja. Wir haben noch Zeit. Kein, ja.
Welche Aufgaben hat das Pflegepersonal bezüglich solcher psychosomatischen Patienten? Wie sieht da die Aufgabe?
Ich glaube, in erster Linie unterstützende Aufgabe werden sie haben. Und die psychosomatischen Kranken sind ja durchweg sehr selbstunsichere Personen. Und wenn auch so ein, meinetwegen, so Manager-Typ, der hohen Blutdruck hat und Angina pectoris auch hat und als psychosomatische Kranke genannt werden und die nach außen hin sehr selbstsicher auftreten mögen, aber sie sind im tiefsten verunsichert, wenn solche Beschwerden sie immer wieder in ihrer Funktion einschränken, nicht? Aber alle anderen Magengeschwüre-Patienten oder Colitis ulcerosa-Patienten, sie sind alle verunsichert. Und was sie brauchen, ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, auch durch die Therapie zu bekommen. Denn sie müssen viel, viel, also selbst arbeiten, wie wir vorhin hier gehört haben. Und dahingehend Patienten zu unterstützen, das wird also eine große Aufgabe der Pflegepersonal sein. Bitte schön. Ja.
Kann mir jemand helfen, der jetzt ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, zum Beispiel Verkehrsunfall, Tod eines Partners oder so, dass der richtig verarbeitet? Denn irgendwann sind wir ja doch mit diesen Leuten konfrontiert oder wir erleben selber, wie verarbeitet man hier besser, richtig, dass der Spermnetz irgendwas nachkommt, dass irgendwas mit sich nicht zur Geschichte zusammengefügt hat.
Ja, also. Dann ist das eine sehr gute Frage. Wir können sicherlich eine ganze Menge tun, wenn ein Mensch ein traumatisches Erlebnis hatte und auch für die Vorbeugung der späteren psychosomatischen Erkrankungen etwas tun soll. Ja, das Wichtigste ist, dass man zunächst mal ein guter Zuhörer ist für diesen traumatisierten Menschen. Denn es ist meistens der Fall, wenn man so ein Trauma erlebt hat und dieser Mensch in die Entspannungsphase hineingekommen ist, einen starken Drang zu haben, darüber sprechen zu müssen, darüber reden zu müssen, um dieser innere Last loszuwerden oder Herz, ich war also frei reden zu können. Und es ist sehr wichtig, dass man nicht sofort irgendwelche Anweisungen gibt, wie man sich verhält, sondern einfach reden lassen. Und aber reden lassen, in dem Sinne, dass dieser Mensch sein Erlebnis zu einer kompletten Geschichte zusammenstellt. Das, was er, dieses Erlebnis so gut beschrieben hat, dass das nicht mehr unaussprechliche oder unsagbare Erfahrung ist, sondern gesagte, ausgesprochene Erfahrung wird. Und wenn ja, so ein Aussprechen und zugehört werden in einer Atmosphäre gewährleistet ist, wo diesen Menschen Sicherheit garantiert ist, persönliche Sicherheit garantiert ist, dann würde dieser Mensch sehr wahrscheinlich dieses Trauma gut aufgearbeitet haben. Das heißt, es gibt solche also depressive, nicht unbedingt also psychosomatisch, aber depressive Personen, meistens Frauen, die immer depressiv sind und immer wieder wegen der Depression zum Arzt zurückkommen. Und vorübergehend dann durch das Gespräch kann sich die Depression erleichtern oder medikamentöse Behandlung, aber grundsätzlich immer depressiv ist. Da muss man auch nach dem sozialen Umfeld fragen bei deutschen Frauen. Nicht selten sind deutsche Frauen ständig in einem stressreichen Zustand zu Hause. Und ich habe vor kurzem einen Vortrag von einer Kollegin gehört, die berichtet haben, warum Frauen mehr depressiv sind als Männer. Statistisch steht es ganz fest, dass etwa 2/3 der gesamten depressiven Menschen Frauen sind und nur 1/3 Männer. Und unter anderem können solche Frauen konstant zu Hause traumatisiert werden. Und so unsicher und so lange dieser Hintergrund bestehen bleibt, kann keine wirkliche Hilfe diesen Frauen gegeben werden, sodass eine Sicherheit zuerst für solche Frauen hergestellt werden muss. Persönliche Sicherheit. Damit die traumatischen Erlebnisse so richtig aufgearbeitet werden können. Diese Herstellung der Sicherheit und auch aktive, positive Unterstützung von der unmittelbaren Umgebung sind zwei große Säulen für die Verarbeitung des akuten traumatischen Erlebnisses. Und wenn das Erlebte so schmerzhaft und schmerzlich es auch sein mag, alles ausgesprochen worden ist, wie es auch in der Bibel steht, wie Jesus auch gesagt hat, nicht wahr? Die Wahrheit wird euch frei machen. Dann wird man frei, wenn kein Stachel in der Erinnerung zurückbleibt, sondern auch dieser Stachel mit herausgekommen ist, in der Phase, wo man über das eigene Trauma sprechen möchte. Dann wird man erst frei. Ja, wenn keine Fragen da sind. Ja.